Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zum Auftakt des wohl wichtigsten und größten Abenteuers der Menschheit und in der Geschichte von The Pod, nämlich Jochen Gebauer und ich spielen Pokémon. Und damit erstmal herzlich willkommen an meinen Mittrainer und Kompagnon Jochen.
Hallo Dom, du bist also quasi hier der Hopp. Du bist mein Hopp.
Oh, die ersten Pokémon-Referenzen.
Ja,
ja. Es ist so, sehr schön. Also, ich hatte ja Sorge. Bevor ich die Sorge äußere, ganz kurz die Leute, die da draußen jetzt am Ufer stehen und sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Dann kann ich euch erstens sagen, hier passiert eine ganze Menge und zwar Wunderschönes. Das wird erzählt in einer Auftaktfolge, die wir bereits veröffentlicht haben. Falls ihr daran vorbeigerast seid, hört die gerne mal vor. Ansonsten gebe ich hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, was hier eigentlich abgeht. Und zwar haben sich Jochen Gebauer und ich, Domschott, vorgenommen, Pokémon Schild, die 8. Pokémon-Generation, nicht durchzuspielen, aber zu spielen und uns so ein bisschen dieser Faszination zu nähern, warum die Leute millionenfach dieses Spiel kaufen. Wir kommen da aus unterschiedlichen Perspektiven ran. Ich habe Pokémon schon als Grundschulkind gespielt. Jochen hat als Grundschulkind, ich weiß gar nicht, Deutschland wieder aufgebaut.
Ja, mit dem Bollerwagen durch die zerbombte Stadt. Ja, da wisst ihr gar nichts davon, eure Generation. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nicht mal Pokémons, nicht mal Bollerwagen.
Also wir haben da leicht unterschiedliche Hintergründe, was diese Spielereihe betrifft, aber wir beide sind neu in der Welt von Pokémon Schild, erschien 2019, genau. Und jetzt fangen wir einfach mal an und wir versuchen etwa gleichmäßig und gleichzeitig durch diese Welt zu laufen und treffen uns dann hier an verschiedenen Checkpoints wieder und gucken mal, was so passiert ist. Und Jochen, ich stelle direkt mal die erste große Frage. Wir haben ja hier schon, wie gesagt, uns vorgenommen, das nicht durchzuspielen, sondern so lange zu spielen, wie es die Nerven und die Begeisterung aushält. Und jetzt frage ich mich, haben wir dich schon verloren? Wie ist es denn so? Bist du noch gut gelaunt?
Ich bin noch gut gelaunt. Ich habe jetzt etwa eine Stunde gespielt, habe mir auch viel Zeit gelassen, habe mir alles genau angeguckt, mit allen Leuten geredet, die es da so in der Welt gibt und dachte, dass wir jetzt ja gerade in der ersten Folge so ein bisschen, wie wirkt denn die ganze Welt auf uns und vielleicht auch, wo ich überlegen kann, wie wirkt das auf mich als jemand, der, ich habe es ja in der Auftaktfolge erzählt, vor etlichen Jahren mal über einen Emulator kurz in irgendeinem Pokémon gespielt hat. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, außer dass ich das mal gemacht habe. Und also irgendein altes Game Boy oder ich weiß es nicht, was es gewesen ist. Und deswegen habe ich mir schön viel Zeit gelassen und habe auch versucht, mich auf die Welt, ja, und die sehr kindliche Faszination und Darstellung dieser Welt so ein bisschen einzulassen. Und doch, ich bin noch am Start. Und ich merke, dieses Format hilft auch davon, dass ich nicht sofort von der wirklich arg harmlosen, kindlichen, konfliktfreien Welt so direkt abpralle. Und ja, ich bin ein Pokémon-Trainer, Dom. Ich bin ein Pokémon-Trainer und ich will der beste Pokémon-Trainer der ganzen Welt werden. Und das werde ich auch. Ich und mein Pokémon.
Sehr schön. Ich bin auch, ihr habt gemerkt beim Spielen, ich bin da sofort wieder reingekommen. Also die Faszination ist sofort wieder da, hat richtig Spaß gemacht, so durch die ersten hohen Gräser zu laufen und so ein bisschen nach Pokémon Ausschau zu halten. Auf der anderen Seite, das, was du beschrieben hast, ist mir auch aufgefallen. Es ist schon eine sehr harmonische Welt. Also es ist wirklich, es ist in Pastellfarben gezeichnet, das kleine Kleinstädtchen, in dem da unser Abenteuer beginnt und das Haus, in dem wir da von unserer Mutter rumstehen und so. Dazu kommen wir noch, aber habe ich schon gemerkt, also der Anstrich ist schon sehr freundlich, aber dann habe ich mir gedacht, naja, wer weiß, vielleicht wird hier eine Fallhöhe aufgebaut, wenn dann in 1,5 Stunden die Mongolen einfallen und alles abbrennen und dann tut das natürlich umso mehr weh, wenn wir vorher gesehen haben, wie schön es war. Also ich lasse
die Wahrscheinlichkeit halte ich für vergleichsweise gering, dass dort irgendetwas einfällt, geschweige denn die Mongolen. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was die in Großbritannien, denn darauf basiert diese Welt ja auf der Landmasse von Großbritannien. Da hätten sie sich auch weit vorgewagt, die Mongolen, aber die sind ja, die haben es ja faustdick hinter den Ohren.
Ja, also faustdick. Naja, okay. Ich habe mir hier so ein paar Dinge während meiner Reise, wir haben schon festgestellt, wir sind etwa gleich weit gekommen, was natürlich hervorragend ist, aufgeschrieben, bei denen ich einfach neugierig bin, wie du die so wahrgenommen hast. Und die habe ich so ein bisschen chronologisch geordnet und da können wir uns ja vielleicht so ein bisschen dranhangeln. Und es beginnt im Grunde eigentlich schon beim Intro und der Art und Weise, wie uns dieses Spiel begrüßt. Nämlich, das ist inszeniert, als wären wir Zuschauer einer Fernsehübertragung in einem Stadion, wo wirklich ein Moderator namens Rose oder Rosé, ich weiß weiß es nicht. Also unter frenetischem Jubel eines vollbesetzten im Grunde Fußballstadions uns erklärt, was sind denn eigentlich Pokémon, dass man die trainieren und fangen und mit denen kämpfen kann und dass die auch zu besten Freunden werden. Und dann stellt er den aktuellen Champion vor in dieser Welt, den unbesiegbaren Pokémon-Trainer, der uns später auch nochmal persönlich begegnen wird. Ich saß davor so ein bisschen grübelnd und bevor ich mein Grübeln auflöse, will ich dich mal fragen, wie hast du dich denn da gefühlt mit diesem Intro und diesem Willkommensgruß in dieser Welt?
Also mein erster Gedanke, das muss ich ganz ehrlich, ja, und ohne falsche Übertreibung sagen, mein erster Gedanke war, das ist dumm. Das ist so dumm. Ja, und dann habe ich gesagt, Jochen, reiß dich zusammen, ja, lass dich drauf ein. Ja, es ist für Kinder auch und insbesondere vielleicht, lass dich auf diese kindliche Faszination ein. Denn wie du schon gesagt hast, da steht so ein geleckter Typ im Anzug, ja, so dem man das Haargel, bei dem man das Haargel förmlich riechen kann, mit dem er sich da seine Locke da noch in die Stirn hat, irgendwie gebappt. Und der erklärt uns, wie du schon gesagt hast, wir sind hier und es gibt diese Pokémons und die werden gefangen und dann treten die in Arena-Kämpfen gegeneinander an. Und ich denke mir, ich sitze in einem Fußballstadion, da kommt irgend so ein geleckter Typ raus und erklärt mir erstmal, was Fußball ist. Das würde nicht passieren. Ja.
Vollkommen. Da saß ich auch davor und dachte mir, für wen spricht der hier eigentlich gerade? Ich könnte höchstens, also mein erster Gedanke war, vielleicht, ne, er spricht ja zu einer Art Übertragung offenbar, vielleicht wenn jemand vorbei zappt und gar keine Ahnung hat in dieser Welt, die von Pokémon überfüllt ist, was Pokémon sind, dass er die quasi abholen soll. Und dann kam mir aber ein noch besserer Gedanke, Jochen. Und jetzt kommt der Knaller. Ich kann das quasi unterfüttern mit meinem Wissen von Generation 1 Pokémon 1999. Damals nämlich begann das Spiel berühmterweise mit einem Pokémon-Kampf in einer Arena. Da kämpften zwei Pokémon, aber halt in Gameboy-1-Grafik quasi gegeneinander. Und dann wechselte dieser Arena-Kampf in die Begrüßung des Spiels. Dann gab es Professor Eich, der sagt dann Hallo und erklärt uns die Spiele. Und der Satz, den Professor Eich sagt, der taucht hier fast 1:1 wieder durch den Moderator auf. Und ich dachte mir, vielleicht, wenn diese Welt so eine ist, die auch wirklich so eine zusammenhängende Chronologie hat, wo Generation 1 auch quasi wirklich vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren in dieser Welt passiert ist oder irgendwo, dass das hier wie so ein Ritual ist. Alle wissen, was passieren wird, ne? Wie bei der Christmette irgendwie zu Weihnachten. Alle wissen, dass jetzt 2,5 Stunden hier folgende Dinge passieren werden, 1, 2, 3 und 4. Und die Leute bejubeln einfach nur dieses Ritual, dass quasi die alten Worte von Professor Eich wiederholt werden, der hier vor Hunderten von Jahren oder was weiß ich zum ersten Mal Leute begrüßt hat als Pokémon-Trainer und dann gerahmt in diesem Arena-Kampf, weil so haben wir ja damals, ne, wir Kinder von den 90ern, dieses Spiel ja auch kennengelernt. Habe ich mir überlegt, könnte sein, vielleicht gebe ich da aber auch zu viel Interpretation.
Ich meine, was es natürlich tut, dieses Intro, es transportiert ja schon auch einige Informationen darüber, nämlich wie groß diese Pokémon-Kämpfe in dieser Welt sind, wie heiß die Leute darauf sind, da in Stadien reinzugehen, um sich die Kämpfe der besten Teams, der besten Trainer anzugucken, was das für ein Massenphänomen ist, dass das eben vergleichbar ist mit unserem Fußball oder wenn man in den USA jetzt ein Kind ist, mit dem American Football vielleicht. Das transportiert ja schon sehr viele Sachen. Insofern ist es, glaube ich, funktional als das, was es auch sein möchte, ja, nämlich zu sagen, pass mal auf, hier kannst du auch eines Tages stehen, ja, auf dieser Bühne, die Welt bedeutet, in diesem Stadion, ja, mit deinen Pokémon. Du kannst hier sozusagen den Kindheitstraum vom Fußballer oder Footballer und so weiter auch ein bisschen mit ausleben, vor einem ausverkauften Stadion zu stehen mit Leuten, die dich anfeuern und anpeitschen. Das funktioniert, glaube ich, schon als das, was es gerade für ein kindliches Publikum auch sein will. Aber ich kam trotzdem nicht ganz umhin, mir so vorzustellen, wenn ich jetzt nächste Woche, ja, mit 55.000 anderen im Waldstadion in Frankfurt sitze, alle sind heiß aufs Spiel, ja, und da kommt so ein Christian Lindner raus, ja, und dann, wir sind hier, meine Damen und Herren, wegen Fußball. Fußball ist auf der ganzen Welt ein bekannter Sport. Hier treten 22 Spieler gegeneinander an und das Ziel ist es, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Ich glaube, der käme gar nicht so weit, bevor es irgendwie Ausschreitungen gäbe.
Ja, hier verläuft es glimpflich. Und du hast vollkommen recht, das Intro, na klar, erklärt so ein bisschen den Stellenwert von diesen Kämpfen und das ist ja eigentlich fast schon geschickt gemacht. Da muss man wahrscheinlich 2019 dabei gewesen sein. Wirkt heute nicht mehr, weil wir es vor allem auch in der Auftaktfolge schon so ein bisschen aufgelöst haben. Es wird in diesem Arena-Kampf, der dann gefochten wird von, mein Gott, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Wie heißt der Unbesiegbare, der Champion dieser Welt?
Delion? Ich habe mir hier aufgeschrieben. Warte. Ja, Delion.
Mhm. Den doofen Moderator habe ich mir natürlich notiert, aber Delion ist durchgegangen. Naja, Delion jedenfalls, wie gesagt, der wird uns später nochmal begegnen. Der betritt dann die Arena, das ist aktuell der Superstar dieser Welt, der Unbesiegbare. Der kämpft dann gegen einen anderen Pokémon-Trainer. Und in dieser Szene, noch im Intro, wird dann das neue Feature gezeigt, das zu diesem Zeitpunkt ja für alle Pokémon-Fans neu war. Und zwar diese Dynamax-Fähigkeit. Das bedeutet, dass man eben so ein Pokémon oft mal so ein Armbändchen umschnallt und dann ruft man Dynamax und dann wird das Pokémon riesengroß. Und das ist tatsächlich was, das fand ich ganz nett, weil ich saß genauso davor wie die Leute in dem Stadion, völlig überrascht und entgeistert, weil dieses Glurak, so ein Drachen-Pokémon, was er da benutzt hat, plötzlich im Grunde so groß wurde wie ein Fußballstadion. Ist ein bisschen Quatsch, aber es war ein schöner Moment, um dieses Feature, dieses Neue mal vorzustellen.
Was mich noch überrascht hat, einfach, ich meine, wir reden ja, wir haben es in der Auftaktfolge gesagt, über eine der meistverkauften Reihen der Spielegeschichte. Das ist ein richtiger Kohlebringer für Nintendo und wie wenig Arbeit in dem Intro letztlich steckte. Also das ist ja noch nicht mal in irgendeiner Sprache vertont. Ja, jetzt würde man ja sagen, gerade wenn du hier Stadion, Jubelbrausen, jetzt kommt der Typ auf den Rasen, ja, und stellt dir das im Intro vor, dass sie zumindest den irgendwie vertont hätten und dort sich vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe bei der Zwischensequenz gegeben hat. Das ist, würde ich jetzt sagen, ohne jetzt erstmal auf die Ästhetik einzugehen, aber jedes Mobile-Spiel macht das technisch nicht schlechter als hier die große, kohlebringende Riesen-Franchise von Nintendo. Also da saß ich schon ein bisschen überrascht da, wie wenig Aufwand und Arbeit in dieses Intro geflossen ist. Und das kann man bestimmt auf so diese positive Art und Weise lesen. Ja, das war ja schon von Anfang an so, dass wir hier keine Vertonungen drin haben. Ja, und vielleicht sogar, ja, wenn man sich ganz arg verrenkt in der Rechtfertigung, so die Kinder sollen ja auch lesen lernen, ja, mit dem Spiel.
Ja.
Aber es ist schon, ja, um einen Ausdruck wieder zu benutzen, den ich sehr häufig im Starfield-Podcast gebracht habe, das wirkt schon ein bisschen nach No Fucks Are Given.
Ja, also auf jeden Fall im Charakter-Editor, den es ja auch noch gibt, da dachte ich mir, okay, das ist ja abgefahren. Also man kann sich das vorstellen, im Grunde kann man nur auswählen zwischen, also Männlein und Weiblein und dann jeweils, naja, etwas dunklere Hautfarbe, etwas hellere Hautfarbe und braune Augen und grüne Augen, so blau-grün so etwa. That's it. Und das fand ich auch etwas, also dafür, dass man ja hier eine Reise erlebt, ein Abenteuer, in dem man ja wirklich viele Stunden da Dinge erleben soll, dass man sich da so wenig selbst in dieses Spiel einbringen kann. Ich meine, 1999, alles klar, Grafik top-down, da erkennst du halt kaum was, da hast du die Leute vor allem an den Frisuren erkannt, da kannst du halt deinen Namen dir geben, das kann man hier auch, aber jetzt, wir sind ja, ne, 2019, das war eine Überraschung, also dass das so rudimentär
also,
ist.
Also wenigstens zwei Geschlechter. Und wenigstens auch dunkelhäutige Menschen.
Ja.
Aber da hört's halt auch schon auf, ja. Also asiatische Kinder beispielsweise oder Kinder aus asiatischer Herkunft oder so, die werden da nicht abgebildet, zum Beispiel.
Ja.
Oder jetzt kann man natürlich argumentieren, weißt du, dass die in japanischen Figuren immer automatisch mit drin sind, ja, weil das ist ja von japanischen Leuten und die klassischen japanischen Animes und Mangas sehen ja für den westlichen Beobachter auch nicht aus, als wären das asiatische Figuren, während sie für asiatische Kinder, also für japanische Kinder natürlich nach Japanern aussehen, einfach weil die so runtergebrochen sind, aber trotzdem guckt man da schon drauf und sagt sich, naja, immerhin Männlein, Weiblein und auch die dunkelhäutigen Menschen, die finden irgendwie eine Entsprechung, aber das ist auch, ja, das wirkt auch nach No Fucks Are Given, denn ich würde ja verstehen, wenn man sagen würde, es gibt nur diese eine Figur und die ist sozusagen auf die, vielleicht Männlein und Weiblein, und die ist auf diese eine, quasi diese, das soll einfach so eine Universalfigur sein, in der sich irgendwie alle wiederfinden können, aber das machen sie ja auch nicht, sie bieten ja schon dann, ich darf ja aussuchen, ob er blaue Augen hat oder braune Augen. Ja, aber irgendwie das die Gesichtsform oder sonst irgendetwas oder was ich ja auch einfach cool gefunden hätte oder cool finden würde, ja, wenn man dort vielleicht auch einfach ein übergewichtiges Kind auswählen könnte, ja, und einfach, ja, aber doch für Kinder, ja, ein Kind, das vielleicht auch so aussieht wie man selbst, ohne dass jemals in irgendeiner dieser Welt irgendjemand davon Notiz nimmt oder das irgendwie zum Thema macht. Sowas fände ich ja schön in so einem Kinderspiel, aber da begeben sich erst gar nicht in diese Region, sondern geben dir halt auch wie so ein Mobile-Spiel hier. So, jetzt wähle mal aus den 5 Avataren aus, die alle gleich aussehen, außer dass der eine dunkle Haut hat.
Ja, da musste ich jetzt schmunzeln, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Da war ich, also wie gesagt, da war ich überrascht, so ein erfolgreiches Franchise. Und dann musste ich auch, wie gesagt, nochmal an die erste Generation zurückdenken. Da spielt man ja nicht Ash Ketchum aus der TV-Serie, sondern eben einen Menschen, der durch diese grafischen Limitierungen eben diese Universalfigur wird, weil du kannst das Geschlecht nicht erkennen an diesem kleinen Pröpsel da. Und dadurch war das auf eine Weise eben total nett, sich dann in diese Figur reinfühlen zu können. Aber hier, wie gesagt, super rudimentär und mit Zwang so eingepresst in diese, also, ja, schöne Weltoptik, so diese gut gelaunte Manga-Optik. Gibt's nichts gegen Mangas und all das und Animes, aber es ist halt schon, es ist so eine Sehgewohnheit, ich kann damit nicht so viel anfangen. Da war ich so ein bisschen, ja, fand die ein bisschen.
Wie gesagt, ich fühlte mich unwillkürlich bei Intro, Charaktererstellung erstmal an ein Mobile-Spiel erinnert. Ja, spielt natürlich bestimmt auch so ein bisschen meine Vorurteile gegen Mobile-Spiele. So eine kleine, aber feine Rolle. Aber wie gesagt, eben für das Geld, was die damit verdienen. Und ja, das Schwert und Schild hat jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ich meine, das ist immer noch die aktuelle Konsolengeneration von Nintendo mit der Nintendo Switch. Ja, das ist jetzt kein GameCube-Spiel, ja, oder ein Wii-Spiel. Also, da muss ich schon sagen, das Hut ab, was man verdienen kann mit so wenig Aufwand jetzt an diesen Stellen.
Die große Frage ist natürlich, wie hast du dich denn genannt?
Das werde ich hier nicht sagen. Ich habe so einen universellen Namen, den ich mir in den allermeisten Spielen gebe, auch in den Online-Spielen, und den halte ich gerne unter Verschluss. Das ist mein virtuelles alter Ego. Da habe ich so zwei Namen, weil der eine passt manchmal bei gewissen Spielen nicht, da muss ich einen anderen nehmen, aber ja, dann kann ich nämlich auch inkognito weiter durch Online-Welten streifen. Die Leute wissen nicht, oh, das ist der Jochen.
Killer 82.
Ja. Busenhansi 85.
Oh, Gottes Willen. Ja, ich habe mir einfach nur Dom genannt. Das habe ich immer, also mache ich gerne bei solchen Spielen. Und dann werde ich da auch immer als Dom angesprochen. Das ist immer ganz nett, da freue ich mich immer. Na gut.
Busenhansi 85, ja, nur dass Busen noch ein anderes Wort mit T war, habe ich meine Bewerbung bekommen.
Oh, wow, und war er gut?
Ich finde halt, wenn du es von der Adresse busenhansi85@gmx.de schickst, ist die Bewerbung halt automatisch schon irgendwie problematisch. Also übrigens bei der GameStar, nicht hier jetzt. Der flatterte bei der GameStar rein und ich dachte so, du hättest dir eine neue E-Mail-Adresse anlegen sollen, mein lieber Hansi.
Meine erste E-Mail-Adresse war benannt nach einem Song von Peter, Paul und Mary und der war viel zu lang und unprofessionell, habe ich bis in die Uni-Zeit hinein benutzt. Naja, jedenfalls andere Geschichte. So, dann würde ich doch mal sagen, gucken wir doch mal rein ins Spiel. Wir starten quasi nach diesem Stadionauftakt, finden wir uns wieder mit unserer Figur im Zuhause unserer Frau Mama, wo auch immer gerade der Vater ist, nicht anwesend, nicht da. Die Mutter steht aber darum in unserem Häuschen und da wurde ich erstmal erschlagen von diesem, also da sind wir wieder bei dem Wort, Wohlfühle, heile Welt Moment, die Musik, also wirklich ein tragendes Klavierstück, es ist alles ganz toll. Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen umgeguckt. Es ist schon beeindruckend, wie gut die Leute da zu leben scheinen. Also die Einrichtung, wirklich wohlhabende Oberschicht, würde ich sagen.
Ja, also in der Einrichtung, ja, sie haben ihren Flat-TV da stehen, da steht natürlich auch eine Nintendo Switch dran. Das Haus ist ein bisschen seltsam aufgebaut, also sie scheinen nichts von oberen Stockwerken in unserem Haus zu halten, sondern sie scheinen einfach ganz viele Räume nebeneinander sehr, sehr toll zu finden. Ja, aber das ist schon alles, also das ist eine, würde man sagen, wohlhabende Vorstadtgegend in einem fiktiven England, wo es den Leuten auch gut zu gehen scheint. Die scheinen auch alle keine Arbeit zu haben. Zumindest am Anfang dieses Spiels. Also sie scheinen alle nicht zu arbeiten oder sonst irgendwas zu machen. Aber das ist so der erste Schritt, wo ich jetzt gesagt habe, das betrifft jetzt einen übergreifenden Kosmos bei von vielen Dingen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden. Ich habe dann gemerkt, ich muss mich hier nicht nur einlassen, so ein bisschen auf diese ganze kindliche Anrede, ja, und wie jetzt in dem Stadion mit einem, eigentlich ist das ziemlich dumm, sondern wenn man diese gesamte Welt liest, als würde man sie wirklich aus den Augen eines Kindes betrachten, dann ergeben viele Sachen, die eigentlich auf den ersten Blick wenig Sinn ergeben oder halt einfach sehr hemdsärmlich wirken, tatsächlich so ein bisschen Sinn. Also wenn man sich da so ein bisschen magischer Realismus, wäre jetzt zu viel gesagt, aber für ein Kind, ein Kind nimmt ja eine Welt einfach ganz anders wahr als Erwachsener. Ich kann mich zum Beispiel noch dran erinnern, wenn ich als Grundschulkind, ja, in die Grundschule oder auch von der Grundschule dann wieder heimgelaufen bin oder später mit dem Fahrrad. In meiner Welt existierte alles, was sozusagen zwischen Schule und zu Hause war und nicht Haus des besten Kumpels. Das war halt einfach irgendwie da, aber auch irgendwie nicht da. Mhm. Ja, da lebten Leute, über die hast du dir nie Gedanken gemacht und. Und wenn ich diese Welt, in die wir reinkommen, dieses Dorf, das nur aus ein paar Häusern besteht und alles, wenn ich das so lese als ein, das ist einfach die Welt des Kindes, aus dessen Augen ich das hier betrachte. Der Rest ist halt einfach für die Lebenswirklichkeit dieses Kindes uninteressant und wird sozusagen ausgeblendet. Dann ergibt vieles von diesen Sachen einfach einen wesentlich größeren Sinn. Und ich habe gemerkt, ja, ich bieg mir damit das Spiel vielleicht so ein bisschen zurecht, aber unter der Linse betrachtet und gelesen. Und da gibt es jetzt einige Sachen, auf die wir noch kommen werden. Zum Beispiel, das will ich an dieser Stelle nur sagen, stellt sich dann raus, unser bester Kumpel ist der Hopp. Das war eben die Anfangsreferenz hier. Der Dom ist jetzt mein Hopp. Unser bester Kumpel ist der Hopp. Und der Bruder vom Hopp ist der schon angesprochene Pokémon-Champion, den wir am Anfang in der Arena sehen, der Deleon. Und der Deleon, der kommt dann mit dem Zug an und dann, das passiert jetzt relativ früh, und dann sagt der Hopp zu seiner Mutter und zu uns, komm, wir gehen an den Bahnhof und holen den Deleon ab, damit der nämlich auch nach Hause findet, weil der blöde Deleon, der verläuft sich ständig. Und es ist wirklich so, wenn du aus dem Haus vom Hopp rausgehst, läufst du die Straße runter und dann bist du am Bahnhof. Und da ist nichts anderes. Da sind keine anderen Häuser. Der Deleon kann sich nicht verlaufen. Ja, also selbst der Mensch mit dem schlechtesten Orientierungssinn der Welt, es ist unmöglich. Er geht aus dem Bahnhof raus und er sieht sein Elternhaus. Und es ist das einzige Haus, das da ist. Und auch da, wo man sich so sagt, warum schreiben die das so? Das wirkt doch blöd. Und dann wieder gedacht, naja, aus so einer kindlichen Perspektive könnte das durchaus sozusagen Sinn ergeben. Wenn ich mir die Welt so vorstelle, da ist vielleicht noch mehr. Das sehe ich hier gar nicht so als Spieler und als Kind, weil als Kind ergibt das alles vielleicht irgendwie einen Sinn oder der Sinn wird halt einfach nicht hinterfragt. Da verläuft er sich halt häufig, da geht der Hopp ihn halt abholen.
Ja, ich musste da auch viel drüber nachdenken, über diese Inszenierung der Welt, und ich habe da vor allem für mich so entdeckt, dass das für mich als Mensch, der in der Großstadt lebt, wirklich so eine Art Sehnsuchtsort ist, und es gibt ja viele Menschen unter den über 20 Millionen Käuferinnen und Käufern, die wohl in einer Großstadt sitzen oder in einer Stadt zumindest und dieses Spiel dann spielen, und dann sich vorzustellen, oder ich merke es ja selber, in so einer Welt herumzulaufen, es gibt ja auch keine Autos, also es gibt da zwar so einen romantischen Zug, ne, mit dem da unser Deleon anreist, aber ansonsten, wenn man in dieser Kleinstadt mal unterwegs ist, die Straßen gepflastert sind so breit, man kann da so entspannt durchlaufen, alles ist grün, muss die ganze Zeit an Hobbingen denken, Herr der Ringe, nur halt eben ein bisschen andere Architektur, aber und über allem liegt dann noch so ein ganz leichter lila Stich, so als würde, das ist so diese Farbe, als würde die Sonne gerade so untergehen, so eine ganz besondere oder aufgehen, so eine ganz besondere Kolorierung liegt in der Luft und wie gesagt, alles grün, Leute stehen auch entspannt rum, ne? Man sieht hier und da so ein paar Schaf-Pokémon rumlaufen. Es ist ein Idyll, das ich nicht mal kenne als jemand, der in einem 500-Einwohner-Dorf aufgewachsen ist und da war schon sehr viel Grün und Kühe auf den Straßen und sowas. Und dann hier so rumzulaufen, ich merkte richtig, das macht was mit mir. Das ist ein angenehmes Gefühl, so ein bisschen auch in Parallel habe ich da gemerkt vor einiger Zeit bei Stardew Valley, das ich mal wieder gespielt habe, dieses Farming-Spiel, wo ich auch mir dachte, das ist eigentlich schon ganz nett, hier einfach nur den ganzen Tag da so ein bisschen Kräuter anpflanzen und eine Kartoffel ernten, ist schon schön. Da ist es mehr auf die Tätigkeit bezogen und hier ist es diese Inszenierung, dieses Städtchen, das ist also der Inbegriff von einer Sehnsuchtsfantasie eines Menschen, der in einer Großstadt lebt, das behaupte
ich. Ja, das würde ich unterschreiben. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, das ist ja halt einfach eine stilisierte Sehnsuchtskindheit. Das ist die idealisierte Kindheit, die hoffentlich die meisten Menschen, die jetzt nicht irgendwie ganz schlimme Traumata oder sonst was während ihrer Kindheit erlebt haben, aber da kann man sich schon wiederfinden in dieser, ja, in dieser Kindheit, in den schönen Momenten der Kindheit, in den nostalgischen Erinnerungen, die man hat, wo man sich gesagt hat, ja, auch meine, ich kam jetzt nicht aus so einem winzigen Dörfchen, sondern aus einer Kleinstadt. Ja, aber ich finde mich da schon auf einer gewissen Art und Weise wieder. Das ist halt die idealisierte Kindheit mit der großen, weiten Welt dort draußen und der kleinen, kompakten Welt, in der man sich bewegt hier drinnen, wo du dann auch so Sachen hast, wie beispielsweise der verwunschene Wald, in den wir dann natürlich irgendwann reinkommen, relativ am Anfang. Aber am Anfang ist es da noch verboten und die Mutter sagt uns, geht bloß nicht in den Wald hinein. Ja, und der Weg dahin ist einfach durch so eine Holzkoppel gesichert, wo man halt auch sagt, also wenn die Kinder da unter gar keinen Umständen rein dürfen, you're doing it wrong. Aber das ist halt auch, all das ist so ein, ja, wie verboten ist der Wald tatsächlich, kindliche Vorstellungskraft und. Also wenn man sich drauf einlässt, dann würde ich sagen, funktioniert es. Ja, ich muss mir die Welt aber schon so ein bisschen zurechtbiegen, weil sie offensichtlich, wenn man sie abklopft, halt einfach wirren Regeln zu folgen scheint, in der sich Leute auf einer geraden 100 Meter langen Straße verlaufen können.
Ja.
Was mir übrigens noch aufgefallen ist, weil du das Schaf-Pokémon willst, das Spiel geht ja los nach dem Intro und der Charaktererschaffung, in dem das erste, was ich sehe, ist ein solches Schaf-Pokémon, ein Wooly, das vor unserem Haus, vor unserem Elternhaus oder Mutterhaus steht. Vater habe ich ja noch nicht getroffen. Und da, mein erster Gedanke war natürlich, als jemand, der vor nicht allzu langer Zeit Palworld gespielt hat, ach, guck mal, dich habe ich doch neulich noch versklavt.
Oh Gott. Oh nein, du siehst das jetzt mit ganz anderen Augen. Sehr gut.
Ja, das hat mir jetzt bestimmt auch geholfen bei dieser ganzen Prämisse, wir fangen irgendwelche wilden Tiere, ob die wollen oder nicht, ja, und danach kämpfen die für uns. Und das wird nie kritisch hinterfragt. Das hat mir jetzt zumindest geholfen, so ein, hey, im Vergleich zu dem, was ich in Palworld gemacht habe, bin ich hier echt nett.
Zu den Pokémon übrigens, dazu kommen wir gleich, wie wir auch an unser erstes rankommen. Vorher noch kurz was, weil wir gerade waren bei der Inszenierung und Darstellung der Spielwelt. Ich war ein bisschen geflasht, muss ich sagen, überwältigt von der Perspektive in die Spielwelt hinein, weil ich glaube, das ist das erste Pokémon, das ich persönlich spiele, das keine Top-Down-Perspektive hat. Und das ist natürlich krass. Weil vorher muss man sich vorstellen, auch noch so Pokémon Gold und Silber, so also frühe 2000er, das war alles Top-Down-Perspektive. Du guckst von da so ganz leicht angeschrägt oben von einer eigentlich unmöglichen Perspektive in die Spielwelt hinein. Und dann siehst du halt auch grafisch bedingt die Pokémon wirklich nur abstrahiert, so als kleine Knubbel. Und dann, wenn es zum Kampf kommt, dann wechselt das in den Kampfbildschirm traditionell und dann siehst du die Pokémon auch von vorne und von der Seite, dann bekommen die ein bisschen mehr so eine plastische Qualität. Aber hier ist es halt wirklich so, du läufst durch diese Welt und kannst Pokémon sehen. Das klingt jetzt so komisch, ich klinge wie so ein alter Mann, aber das finde ich so abgefahren. Du musst dir die Pokémon nicht mehr vorstellen, du siehst die ja sogar im hohen Gras herumlaufen. Das hatte auf mich einen sehr letztendlich schönen Eindruck gemacht, weil sich dadurch die Welt auf eine Weise so viel natürlicher und echter und nicht mehr so abstrakt und abstrahiert anfühlt. Plus auch eine Sache, die mir dadurch aufgefallen ist, die Größenverhältnisse der Pokémon. Früher in den alten Spielen wusstest du ja nur, wie groß ein Pokémon ist, wenn du im Pokédex mal nachgelesen hast. Okay, also dieses Relaxo ist offenbar 2,10 Meter, wenn es steht, aber gezeigt wird es quasi als kleiner Knops da. Und das wird hier viel offensichtlicher. Das fand ich schon, das hat mich ein bisschen von den gehauen.
Man muss ja auch sagen, also Pokémon ist ja im Kern des Ganzen ein JRPG. Und zwar ein relativ klassisches, auch die alten Pokémon, das war einer der Gründe, warum ich damals mal reingespielt habe. Das sind ja klassische JRPGs mit dem Kniff, dass wir nicht mit einer Party kämpfen oder mit unserer Hauptfigur, sondern eben durch die sammelbaren Pokémons. Aber auch die Kämpfe, die rundenbasierten Kämpfe, klassische JRPG-Kämpfe. Und hier sieht man jetzt, dass Pokémon einfach eine ähnliche Evolution natürlich gemacht hat wie alle anderen JRPGs, weißt du? Wie die alten Final Fantasies beispielsweise, die genauso ausgesehen haben letztlich wie ein Pokémon, die jetzt halt in eine 3D-Welt gegangen sind, jetzt keine Top-Down-Perspektive, sondern vielleicht so eine Third-Person-Perspektive. Pokémon ist da natürlich noch kindlich geblieben, wo Final Fantasy irgendwann auch in der ganzen Darstellung und Thematik viel erwachsener geworden ist. Aber ich würde jetzt sagen, was so die Perspektive und alles angeht, hat das die ganz normale JRPG-Entwicklung mitgenommen. Ja. Ich glaube, wir betrachten Pokémon gerne mal als Außenstehende, als etwas Eigenes oder so. Aber wir tun, glaube ich, gut daran, auch im weiteren Verlauf der Folge, uns vor Augen zu halten, dass das in vielerlei Hinsicht ein JRPG ist.
Ja. Ein Genre, wo ich ja völlig raus bin, vielleicht auch deswegen war es für mich so eine Überraschung, das denn so zu sehen, das hat mich schon weggeknallt, das fand ich schon toll. Naja, Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, der ist tatsächlich auch ganz wichtig für diesen Auftakt unseres Abenteuers, und zwar, wie wir an unser erstes Pokémon eigentlich rankommen. Und ich muss sagen, Jochen, da war ich ein bisschen irritiert. Im Grunde passiert das hier so im Rahmen einer privaten Spende, könnte man sagen. Der Deleon da, der Champion dieser Welt, der begrüßt da seinen kleinen Bruder Hopp, und dann weiht er uns schon so ein bisschen ein in einen wesentlichen Charakterzug seines kleinen Bruders. Naja, der will sich immer mit Leuten messen, der ist super ehrgeizig, aber er braucht so einen Gespielmann, er braucht einen Begleiter, an dem er sich so ein bisschen reiben kann, an dem er auch wachsen kann. Und das verlockt ihn dazu zu sagen, alles klar, ich habe hier drei Pokémon mitgebracht, ich gebe euch beiden jeweils eines. Das sind dann diese drei Starter-Pokémon, aus denen man eins auswählen kann. Und das fand ich irritierend, dass das wirklich so aus so einem privaten Moment heraus passiert, weil in der ersten Pokémon-Generation, die ich da eben so prägnant im Kopf habe, war das was ganz anderes. Das war so eine Art, also Rite de Passage, der Übergang vom Kind, von der Kindheit ins Erwachsenenalter. Da ist man 13 Jahre alt in dieser Welt, glaube ich, war das, und wusste, alles klar, ich bin 13, heute ist der Tag, ich verlasse offenbar die Schule, gehe zu Professor Eichler ins Labor rein und sage, so, hier bin ich 13, quasi bereit für die große Welt, ab geht's, ich möchte gern Pokémon auswählen. Das war so ein Ding, wo alle damals in diesem Dorf hingefiebert haben und gesagt haben, hier, ne, verschlaf das bloß nicht, wie es in der TV-Serie passiert, das ist ein wichtiger Tag, ab jetzt beginnt dein richtiges Leben. Und dann war das so fast schon institutionalisiert und man war wirklich auch aufgeregt, so, wenn man das dann gespielt hat, weil man wusste, jetzt beginnt was Großes. Und hier ist es so, wir stehen hier wirklich im Hintergarten von so einem Häuschen und dieser Typ da packt aus seinem Köfferchen drei Pokémon aus und sagt, ja, such dir eins aus. Da war ich ein bisschen unterwältigt, muss ich sagen.
Ich fand das auch eine seltsame Inszenierung, muss ich sagen, ohne auch das erste Pokémon zu kennen. Und die Vorgeschichte, aber so wie du es jetzt schilderst, das klingt viel interessanter und klingt auch viel mehr in die Welt geerdet, im Sinne von, das ist so ein Initiationsritual, ein klassisches Coming-of-Age-Initiationsritual. Ja. Und hier ist es wirklich so, ja, wir begegnen dann am Anfang, der Hopp, der kommt dann zu uns und sagt, hier, heute kommt der Deleon an, komm, wir gehen den abholen, sagen vorher noch bei meiner Mutter Bescheid, dann bist du mal kurz beim Hopp im Haus und dann gehst du eben zu dem Bahnhof, den ich schon angesprochen habe, und das sind eben die ersten drei Stationen, das sind die ersten drei Gebäude, mehr gibt's da erstmal nicht. Deswegen auch die Tatsache, mein Gott, wohin kann sich der Deleon denn da verlaufen? Egal. Ja, und dann kommen wir erstmal in den Bahnhof an, kommt da der Deleon aus dem Bahnhofsgebäude, macht erstmal total einen auf dicke Hose, ja, ich bin hier der größte und beste Pokémon-Trainer der Welt, und das ist offensichtlich so intendiert, nicht wie ein Großkotz oder so, sondern ja, die Leute finden das auch toll, weil er ist es ja auch wirklich und so, und mein erster Gedanke bei dem Deleon war schon einer, unsympath. Ja, unsympath, aber egal, er wird dann auch im weiteren Verlauf, er soll anscheinend auch so ein bisschen eine Mentorfigur für uns sein, wird er auch noch ein bisschen sympathischer, aber ich fand die ganze Einführung dieser Figur komisch und etwas seltsam und etwas unsympathisch. Und dann gehen wir dann eben zur Begrüßungsfeier, wo dann gegrillt wird beim Hopp, also bei Deleons Familie, und wir sind dort auch eingeladen, aber eigentlich sind wir so eine Art Anhängsel bei dieser Familie, die da irgendwie den wieder heimgekommenen Sohn begrüßt, und dann packt er irgendwann diese drei Pokebälle aus, die ich noch aus Pokémon Go kenne, und sagt, ich habe euch drei Pokémon mitgebracht. Ja, und dann sagt der Hopp noch ganz großkotzig, ja, ich habe ja schon eins, nämlich das Wooly, warum der schon eins hat und wir nicht, wird auch nicht erklärt.
Ja.
Und deswegen darf ich jetzt als erstes aussuchen, und ich fand das auch so ein bisschen, hier, komm, hier sind drei, such dir mal eins aus davon, so, Ja, einerseits schön, dass ich jetzt endlich mein Pokémon habe, aber so andererseits, das wie so Almosen.
Ich weiß auch noch, das war, glaube ich, nur eine TV-Serie, die aber sehr nah an diesem Gameboy-Spiel dran war. Da wurde auch schon klar gemacht, es steht schon fest, welche Pokémon immer dann zum Anfang bereitstehen. Also Shiggy, Bisasam, Glumanda. Und unsere Hauptfigur damals in der TV-Serie macht sie sogar noch, also wirklich nächtelang, ich glaube, das ist sogar der Grund, warum man nicht schlafen kann in der Nacht davor, Gedanken, wen er eigentlich wählen wird, und geht dann so die Stärken und Schwächen durch und überlegt sich, was würde zu ihm gut passen. Ja, genau. Und hier ist es halt so random, welche drei Tiere im Koffer waren. Er sucht ja.
Ja, er hätte ja wenigstens mal starke mitbringen können.
Ja, genau.
Er ist der beste Pokémon-Trainer, ja. Und dann schmeißt er uns hier die Winzlinge hin.
Ja, genau. Da können wir die mal benennen. Also, das sind drei an der Zahl. Chimpep, das ist ein kleines grünes Äffchen, quasi das Pflanzen-Pokémon mit einem Ästchen in der Hand. Hoplo, das ist eine Art kleiner Feuerhase, der auch ganz also aufgeregt herumhüpft. Und dann noch Memeon, das ist das Wasser-Pokémon, das sehr nah am Wasser gebaut ist. Also, kleiner Gag von mir, vielen Dank. Naja, und das ist die Auswahl. Und was ich aber ganz schön fand, bevor wir jetzt zur Auswahl selbst kommen, die, also ganz schön, aber zweckerfüllend und nett gemacht, es gibt dann ein ganz kurzes Videoline, in dem diese drei Pokémon da frei herumlaufen können. Und dieses Videoline, diese Zwischensequenz, ich weiß nicht, geht vielleicht höchstens 12 Sekunden oder so, wenn es überhaupt so lange geht, 10 Sekunden. Aber in diesem kurzen Video interagieren diese drei Pokémon miteinander und auf diese Weise lernt man sie so, also in ganz groben Grundzügen mal kennen. Man sieht dann halt, auf Memeon fällt was drauf und dann fängt er sofort an zu weinen. Das Häschen fängt so an, sofort an wild herumzuhüpfen und ist super hyperaktiv. Und das Äffchen Chimpep klettert sofort den Baum hoch und bleibt dann da aber relativ ruhig sitzen und guckt sich alles so an. Dann wird man so ganz kurz eingeführt in diese Charakteristika dieser drei Tierchen, aber das war es dann auch und dann darf man sich's aussuchen.
Ich habe mich voll erinnert gefühlt, ich weiß nicht, inwiefern das beabsichtigt war, wenn es beabsichtigt war, ist es eine coole Idee. Ich habe mich voll dran erinnert gefühlt, wie es ist, wenn man sich bei einem Züchter von Hunden einen Welpen aussucht. Wenn man das machen darf. Daran hat mich das total erinnert. Denn wenn du dorthin kommst, ich hatte das jetzt bei meinen erwachsenen Hunden noch nicht, aber ich kenne das von meinem Vater. Und ich weiß, als ich so etwa 10 war, hat sich mein Vater, da ist der alte Jagdhund gestorben, hat sich mein Vater einen neuen Jagdhund gekauft. Der hat immer Deutsch-Strata-Jagdhunde. Und ich durfte den aussuchen. Und dann waren wir mehrfach bei dem Züchter gewesen. Und in meinem Kopf war es, Jochen darf sich den Hund aussuchen. In der Realität wird es gewesen sein, wenn der Jochen sich den falschen aussucht, wird der Vater schon in irgendeiner Form dafür sorgen, dass. Und dann ist es aber auch tatsächlich so, du bist dort vor einer, da sind es natürlich mehr, dann bist du vor 6, 7, 8 kleinen Hunden, siehst die über 2, 3 Besuche mal. Und dann kommen halt die Überlegungen, wer davon ist eigentlich der Weil die sind ja alle super. Ja, es sind kleine Hundewelpen, die sind alle toll. Ja, aber wer ist denn der tollste davon? Willst du den, ja, der schon ganz mutig, ja, immer als erstes bei dir ist, wenn du zu Besuch kommst, ja, und der auch eigentlich gleich in die ganze große Welt hinaus möchte, der aber dann vielleicht, ja, einen sehr, sehr eigenen Kopf entwickelt, vielleicht schwieriger zu erziehen ist, oder willst du den schüchternsten, ja, der vielleicht so in der idealisierten Vorstellung dann aber derjenige ist, ja, wenn der dann mal aus sich rauskommt, ja, dann ist die Bindung aber so eng, ja, also wen davon möchtest du jetzt so ungefähr haben? Daran hat mich das total erinnert gefühlt, weißt du, hier hast du auch den Hyperaktiven, den Neugierigen, der sofort in den Baum klettert, das grüne Pokémon, das Pflanzen-Pokémon, den hyperaktiven Hasen, ja, oder eben den schüchternen, kleinen, ängstlichen Memeon. Und dann saß ich da davor, ja, und eigentlich, weißt du, wenn das jetzt eine Welpenauswahl gewesen wäre, hätte ich tatsächlich den Chimpep genommen. Das Pflanzen-Pokémon. Einfach, weil ich jetzt wählen würde, ich würde, glaube ich, den Neugierigsten wollen. Bei einem kleinen Hund. Ich würde nicht den Hyperaktiven wollen und nicht den Ängstlichen haben wollen. Einfach nur in der Befürchtung, das ist sozusagen beides deutlich mehr Arbeit. Ja, und hat mehr Baggage, die es einfach mitbringen würde für eine Erziehung. Und dann nehme ich lieber den Neugierigen, in sich ruhenden, aufgeschlossenen, der gleich mal den Baum hochklettert, aber ohne irgendwie hyperaktiv oder ängstlich zu sein. Perfekt. Aber hier dachte ich, ich kann doch das arme, kleine, weinende Wasser-Pokémon. Das fängt bestimmt wieder an zu weinen, wenn ich es nicht nehme. Und jetzt sind der Memeon und ich, ja, das kleine, traurig guckende, der guckt auch so traurig. Der hat einen total traurigen Gesichtsausdruck mit seinen großen Augen. Das und ich, ja, wir sind jetzt so. So sind
wir. Toll. Da freue ich mich. Und ich hab auch überlegt, so ein bisschen, was würdest du wohl wählen? Ich konnte es aus der Ferne überhaupt nie einschätzen. Deswegen jetzt, damit habe ich auch gar nicht gerechnet,
Ich unterbreche dich deswegen. Da darf ich sagen, ich habe auch überlegt, wen würden der Dom nehmen? Und
ja, gerne.
Und ich habe gedacht, eigentlich, weißt du, Dom bestimmt vielleicht auch das Wasser. Aber ich glaube, am Ende nimmt er den Hasen.
Oh! Okay, also ich kann auflösen, Hase auf gar keinen Fall. Viel zu anstrengend und energiegeladen, das geht nicht. Auch Feuer ist immer was gewesen, mit dem ich nicht so viel anfangen konnte. Ich habe dann tatsächlich überlegt zwischen dem Äffchen und dem Wasser-Pokémon. Und normalerweise in diesen Spielen, also auch bei Pokémon Gold und Silber und so, bei diesen früheren Spielen, die ich noch gespielt habe, ging die Tendenz immer zum Wasser. Zum einen, weil Blau meine Lieblingsfarbe ist, zum anderen aber auch, weil ich die Pokémon da auch immer sehr cool fand. Und dann, ne, ging der Kopf natürlich an, habe ich mir überlegt, alles klar, ne, ganzheitlich denken, in welcher Lebenssituation bist du denn gerade, Dom? Brauchst du gerade wirklich noch ein Wesen an deiner Seite, um das du dich auch noch kümmern musst, ne, während du selber gerade durch die Untiefen des Lebens navigierst? Oder entscheidest du dich für ein ruhigeres Pokémon, ne, an dessen kleiner Schulter du dich auch vielleicht einfach mal ausweinen kannst, das für dich da ist, das dir Früchtchen aus dem Baum holen kann, wenn dir mal nach Vitaminen ist. Und deswegen habe ich mich für das kleine Äffchen entschieden, Chimpep. Genau, das ist meine Wahl des Pflanzen-Pokémon.
Sehr schön, dann haben wir wenigstens zwei unterschiedliche Pokémons. Ja. Das ist ja schon mal auch ganz gut hier für den weiteren Verlauf. Und für die Gespräche. Und dann habe ich ja gleich festgestellt, dann habe ich mich hier für das Memeon entschieden, dass man dem auch einen Spitznamen geben darf.
Ja, ich wollte gerade fragen.
Genau. Und dann habe ich gedacht, es passt zwar überhaupt nicht, also weder vom Charakter noch vom Aussehen her, ja, aber ich muss ja meine vor einigen Jahren verstorbene Hündin, meine Jack Russell Terrierin, in ehrendem Gedenken halten. Deswegen heißt das jetzt Gypsy. Und Gypsy und ich, wir sind so. Und ich weiß, Dom, ja, der Name ist nicht mehr ganz cool. Ich habe den Hund damals mit einem Jahr gekriegt. Das sage ich jetzt gerne dazu, ja, weil der Ausdruck Gypsy ja heute keiner mehr ist, den man geben würde. Und auch damals schon problematisch, ich habe sie nicht so benannt. Die hieß halt mit einem Jahr schon so, dann benennst du den Hund nicht mehr um, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und deswegen heißt der jetzt, das Memeon heißt jetzt Gypsy. Und ich erinnere mich dabei immer schön an meine leider verstorbene Jack Russell Terrierin.
Ach toll, da warten ja noch wahrscheinlich ein paar schöne Momente auf dich und euch, ne, wenn sich das dann auch weiterentwickelt, das kleine Tierchen und so. Ach toll, ich find's spannend zu hören, dass du einen Spitznamen gewählt hast. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Glaubensfrage, gibt man Pokémon Spitznamen oder nicht? Ich gehörte immer zu den Menschen, die nie Spitznamen gegeben habe. Ich lasse die immer so, wie sie sind. Es ist ganz seltsam, ich weiß auch nicht warum. Wenn ich sowas wie XCOM spiele oder so, wo du Soldaten Namen geben kannst, benenne ich die immer nach meinen Freunden und Feinden im echten Leben, das ist gar kein Problem. Aber hier, nö, ich habe das tatsächlich einfach so gelassen. Also kannst du ja auch nicht erklären, warum. Fühlt sich komisch an, Spitznamen zu vergeben. Naja.
Also hätte ich den Chimpep genommen, den du genommen hättest, wird er wahrscheinlich auch weiter Chimpep heißen, weil ich den Namen nicht ganz so schlimm finde wie hier die Memeon. Ja. Da habe ich noch überlegt, ob ich sie einfach Brave nenne. Ja, einfach quasi das komplette Gegenteil. Ja. Und dann so einfach, der sieht vielleicht nur aus wie eine Memme. In Wirklichkeit ist das Herz eines Löwen in meinem Pokémon. Ja, und Hoplo geht gar nicht.
Und jetzt ist ja die interessante Frage, was hat denn der Hop genommen bei dir, wenn du das Wasser-Pokémon genommen hast?
Ah, nimmt er dann andere? Also bei mir hat er den Hoplo genommen.
Okay, weil das ist nämlich hochinteressant. Normalerweise war es so, früher in der ersten und auch in den ersten Generation, du hattest ja immer diesen Konkurrenten oder auch einen Freund, aber immer diese Figur, die das Abenteuer mehr oder weniger mit dir begonnen hat. Genau. Ah, okay. Gut,
das
dass ich das an der Stelle
nicht.
Aussage.
Ah, das ist also so ein durchziehender so ein Muster, roter Muster, genau. Muster. Ja, okay.
Genau. Und jetzt kommt der Knaller. Ich fand's hochinteressant. Es war immer so, dass dein Konkurrent oder dein Freund immer das Element nimmt, das deinem überlegen ist. Also du hast immer die nachteilige Wahl getroffen. Das heißt, wenn du in der ersten Generation Shiggy genommen hast, hat der immer Bisasam genommen. Also Pflanzen-Pokémon, das stärker ist gegen Wasser-Pokémon. Und hier ist es so, deswegen habe ich dich gefragt, hier nimmt unser Freund immer das Element, das schwächer ist als das eigene. Weil bei mir hat er das Wasser-Pokémon genommen. Also das dem Pflanzen-Pokémon unterlegen ist. Und das finde ich total interessant, weil das so eine Art, also für mich signalisiert das so eine Art Umdenken von der Game-Design-Überlegung im Hintergrund, weil du lernst, also warum das überhaupt passiert ist, man soll lernen von den Effektivitäten einer Attacke. Man soll im späteren Verlauf dann auch, wenn die eigenen Pokémon auch Elementarangriffe lernen, also Angriffe, die dem eigenen Typ entsprechen, also Pflanzenangriffe oder Feuerangriffe oder Wasserangriffe, lernt man, wenn ich jetzt gegen meinen Konkurrenten in den älteren Generationen antrete, oh, meine Feuerattacke gegen sein Wasser-Pokémon, das bringt ja gar nichts. Jetzt muss ich ja mich umstellen und überlegen, wie kann ich diesen Nachteil ausgleichen. In diesem Spiel hier lernt man diese Lektion auch, nur ist das Kräfteverhältnis umgekehrt, weil man lernt dann selber, ah, okay, meine Pflanzenangriffe sind super stark gegen sein Wasser-Pokémon, aber man hat dieses Erfolgserlebnis, man bekommt diesen Moment von, oh krass, ich bin ja so stark und er ist so schwach und dieses Kräfteverhältnis wurde hier umgedreht und früher, wie gesagt, war es so, man hat immer den Kürzeren gezogen und musste lernen, gegen diesen Nachteil anzuspielen. Und hier wird man so ein bisschen gepampert. Und das fand ich hochinteressant.
Ah, sie haben das Spiel einfacher gemacht.
Auf eine Weise,
aber das ist total interessant, weil der erste Kampf ist dann ja auch direkt gegen Hopp, der dann eben antritt mit dem Pokémon, für das er sich jetzt entschieden hat, nachdem ich jetzt den Memeon, hat er den Feuerhasen genommen. Und dann habe ich natürlich hier mit der Aquaknarre von meinem Memeon, mit seinem Wasserspezialangriff, habe ich dann auf das Hopplo geschossen und da war das Hopplo weg. Dann hatte ich gewonnen sozusagen. Ist ganz interessant, dass sie dich da direkt mit einem Erfolgserlebnis sozusagen reinlassen wollen. Weil das ist ja dann direkt im Anschluss, nachdem wir ausgewählt haben, kommt halt der Tutorial-Kampf gegen den Hopp. Ja, der ist insofern ja unfair, weil der Hopp auch noch sein Wooly einsetzt, aus welchen Gründen auch immer der einen Wooly-Vorsprung hat. Ja, das ist sowieso unfair.
Auch da wieder, auch das wieder so Richtung Pampern, Erfolgserlebnis, weil wir uns dann denken, wir haben nicht nur gewonnen, sondern wir haben gegen die Überzahl gewonnen. Und das Spiel spiegelt das ja sogar und sagt so, boah, du hast gegen zwei Pokémon von mir gewonnen, du musst schon ganz schön gut sein. Also dieses Gefühl des Auserwähltseins wird hier im Grunde schon aufgebaut. Das fand ich auch hochinteressant.
Genau, und dann ist es ja so, dass wir uns dann so ein bisschen in die Welt hineinbegeben und immer mal so kleine Aufgaben bekommen. Ja, jetzt hast du ja dein erstes Pokémon und jetzt gehst du hier mal in das Pokémon-Wissenschaftszentrum und holst dir deinen Pokédex, also eine Software, wo dann alle Pokémon, die du im Laufe der Zeit findest, eingetragen werden. Ja, so eine Art Kompendium. Geh mal mit deinem Pokémon trainieren bei den ersten Anfangs-Pokémons. Die kannst du auch schon fangen, da kommt das Tutorial interessanterweise erst später. Du hast aber schon von Beginn ein paar dieser Pokebälle und wenn dir das in dem Kampfmenü dann auffällt, kannst du schon anfangen, die ersten Pokémons einzusammeln, wie ich es gemacht habe. Und dann führt dich das Spiel wirklich sehr, sehr langsam heran und die ersten Pokémons, denen du dann begegnest, da lernst du dann im hohen Gras, befinden sich die Pokémon und dann hast du da deine ersten Kämpfe. Und die laufen halt wie in einem JRPG ab, nur eben, dass wir nicht unsere Figur steuern, sondern der Kampf beginnt, dass unsere Figur dann so ein Pokéball da reinwirft und dann sagt der Gypsy, los! Und dann wird aus dem Pokéball die Gypsy und dann wählst du halt einfach rundenbasiert einen Angriff aus, den dein Pokémon ausführen soll. Das lernt dann im weiteren Spielverlauf mit weiterem Leveln, lernt es neue Fähigkeiten und auch die Anfangs-Pokémon haben einen deutlich niedrigeren Level als dein Starter-Pokémon schon besitzt, also es ist quasi unmöglich oder sehr, sehr schwierig zumindest, am Anfang irgendwie einen Kampf zu verlieren. Es führt dich da sehr, sehr langsam ran. Ich finde interessant, dass es dir, das ist wahrscheinlich so eine Sache für, ja, ich weiß, es gibt ja auch einige von euch, für denen ist es nicht das erste Pokémon. Hier habt ihr schon mal ein paar Pokémon-Bälle, könnt schon mal anfangen. Ihr wisst ja, wie es geht. Und jeder, der es noch erfahren soll, dem bringen wir das erst in 20 Minuten bei. Und dann habe ich halt angefangen, meine ersten Pokémons einzusammeln, die da vor dem Ort so ein bisschen im hohen Gras sich tollen, so ein Eichhörnchen, so ein eulenartiges Viech, so ein kleptomanischen Fuchs, den ich eigentlich ganz cool fand. Und dann stand ich aber schon relativ schnell da und habe dann relativ schnell festgestellt, dass du eine gewisse Anzahl Pokémon ja aktiv haben kannst. Und wenn dann meine Gypsy, ja, was jetzt natürlich noch nicht passiert ist, irgendwie drauf geht, dann kommt das nächste Pokémon und dann kommt wieder das nächste, also dass das irgendwann im weiteren Spielverlauf halt einfach so eine Kette von Pokémon ist, gegen das andere Team antrete und dann wahrscheinlich auch relevant ist, in welcher Reihenfolge das Ganze passiert. Aber hier war es einfach so ein Fall von, soll ich jetzt hier irgendwie leveln? Soll ich auch die Pokémon, die ich gefangen habe, leveln? Mache ich mit denen noch irgendetwas oder sind die einfach nur Füller-Kropp-Zeug? Ich weiß es nicht, weil ich kenne mich mit der Reihe ja überhaupt nicht aus. Ja, gibt's jetzt einen Grund? Sollte ich dieses kleine Füchschen jetzt leveln? Oder ist mein Starter-Pokémon immer automatisch besser als die? Und jetzt so lange, wie ich es gespielt habe, jetzt diese erste Stunde, gab's auch nie einen Grund, irgendetwas anderes zu benutzen als meine Gypsy.
Ja, aus vielen Gründen sogar, sogar aus mehr Gründen, als du weißt, denn mir ist aufgefallen, also was ziemlich ersichtlich ist, wenn man eben diese alten Teile kennt, wie leicht auch hier wieder, oder eigentlich ist das Wort komfortabel, wie komfortabel die Kämpfe hier geworden sind. Zum einen das etwas kleinere Ding, sobald du zum ersten Mal gegen ein neues Pokémon, das dir vorher noch nicht begegnet ist, gekämpft hast, wird in Zukunft vermerkt bei deinen Angriffen, welche effektiv sind gegen dieses Pokémon und welches nicht. Das musstest du dir früher merken. Also das waren Dinge, die mussten im Kopf drin sein. Das wurde nicht vermerkt oder so. Das ist eine leichte Vereinfachung. Die zweite und also riesige Vereinfachung, das ist aber auch etwas, was schon in den jüngeren Pokémon-Spielen auch schon war, in unterschiedlicher Form. Und hier ist es auch wieder, im Gegensatz zu den alten Spielen, dass immer alle Pokémon mitleveln, die gerade in deinem aktiven Team drin sind. Und zwar sogar unabhängig davon, ob du ein gegnerisches Pokémon ohnmächtig schlägst, also besiegst oder fängst. Und das ist der Knaller. Da muss ich mal kurz erzählen, wie es früher war. Das war nämlich wirklich anders. Wenn du früher in der ersten Generation zum Beispiel einem wilden Pokémon begegnet bist, hattest du zwei Möglichkeiten. Entweder ich knobel es bis auf wenige Lebenspunkte runter und fange es dann mit einem Pokéball ein. Dann habe ich zwar ein neues Pokémon, aber bekomme absolut keine Erfahrungspunkte dafür, gar nichts. Oder ich besiege das Pokémon und bekomme Erfahrungspunkte dafür. Aber nur alle Pokémon, die aktiv an dem Kampf teilgenommen haben, bekommen aufgeteilt Erfahrungspunkte. Das bedeutete, wenn ich in der ersten Generation zum Beispiel drei Pokémon in meinem Team hatte und ich will alle gleichermaßen trainieren und treffe irgendwo auf so ein kleines armes Raupi, so ein Raupen-Pokémon, muss ich alle drei einmal einwechseln und dann das Raupi besiegen, damit alle drei Erfahrungspunkte bekommen. Und als Kind natürlich hast du dir keine Gedanken gemacht, wie umständlich das ist. Im Gegenteil, heute verkläre ich das sogar als fordernder Schwierigkeitsgrad. Und jetzt hier in diesem Spiel ist es so, das ist ja wirklich vollkommen egal. Im Grunde kann ich, wie du es schon angerissen hast, mit meinem Starter-Pokémon hier durchjagen, zumindest hier zu Beginn, und level trotzdem mein gesamtes Team mit. Es ist eine Erleichterung. Ich empfinde es zu leicht dadurch.
Ja, es ist halt völlig beliebig, habe ich den Eindruck, bislang zumindest. Und ja, es ist ein Spiel, das auf Kinder unter anderem zugeschnitten ist, aber es hat halt wirklich überhaupt keinen Anspruch. Also selbst, ja, auch das klassische JRPG, das heutzutage erscheint, da muss man sich am Anfang auch schon echt mega anstrengen in der Regel, ja, um irgendwie einen Kampf zu verlieren. Aber hier ist es halt wirklich so, ich habe jetzt noch diese ganze Masse an Zeug, aber die kommen erst gar nicht zum Einsatz, diese anderen Pokémon, weil ich mich da halt durchpflüge. Es macht ja was ich ganz interessant finde, was natürlich bislang noch 0,0 zum Tragen kommt, nämlich, dass das Pokémon, bis ich das anscheinend an einen entsprechenden Ort bringe, wo es sich dann ausruhen kann, kann es jede Fähigkeit nur so und so oft machen, einsetzen. Da wird dann gesagt, was weiß ich, Aquaknarre 25 von 25 und wenn ich die benutze, habe ich nur noch 24 von 25. Und da dachte sich jetzt der Jochen, okay, das wird wahrscheinlich gibt so Pokémon-Zentren, da kann man dann die Pokémon sich wieder aufladen lassen, kostenlos. Das wird dadurch dann wahrscheinlich wieder aufgeladen. Aber das ist halt so viel. Und mein Pokémon macht im Vergleich zu den anderen, gegen die ich kämpfe, so viel Schaden und kassiert so wenig. Ich bekomme auch noch eine ganze Masse Tränke, mit denen ich mein Pokémon heilen kann. Also, wo ich jetzt denke, selbst ein Sechsjähriger wird sich unfassbar anstrengen müssen, ja, um hier auch nur den Hauch von irgendwie Schwierigkeit zu haben. Und jetzt schleppe ich halt also bislang noch die ganzen schön mitlevelnden anderen Pokémon mit rum. Ich habe die aber noch nicht ein einziges Mal benutzt. Und ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ist das in irgendeiner Form sinnvoll, dass ich die level? Oder schmeiße ich die sowieso weg, wenn ich ins nächste Gebiet komme und da sind neue Pokémon? I don't know.
Schmeiß ich sie weg?
Ja, I don't know. Es wirkt halt völlig beliebig. Es wirkt halt so ein bisschen, ich habe hier jetzt meine Gypsy, die räumt hier alles weg, dass es nur so kracht. Warum schleppe ich die anderen noch gleich irgendwie mit? Weil noch kann ich ja mit denen auch nichts machen. Also ich könnte sie im Kampf einsetzen, sie wären halt viel schlechter.
Ja, also ich glaube, interessant wird es jetzt, an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht, aber dann wahrscheinlich schon in der nächsten Folge, weil das mal interessant dann wird, vor dem Hintergrund, wenn wir dann zum ersten Arena-Kampf kommen sollten. Das sind ja quasi die Bosskämpfe in dieser Spielwelt. Die waren immer, also knochenhart, vor allem zu Beginn des Spiels, wenn man noch kein richtig groß trainiertes Team hatte. Ich bin sehr gespannt, wie das hier sein wird. Ob wir dann beide in die Situation kommen, wo wir sagen, Mensch, ne, da gehen wir lieber nochmal ins hohe Gras eine Runde und Level nochmal hoch, oder ob man da auch so durchflutscht. Ich hoffe ja wirklich, dass da so die erste Handbremse kommen wird und dann das Spiel sagt so, alles klar, jetzt haben wir die Heidewelt ein bisschen genossen, jetzt viel Spaß hier in diesem harten Kampf. Ich befürchte aber nicht, ich befürchte, es bleibt auf dieser, ne, du bist schon ziemlich cool Schiene.
Ja, und es ist halt ein bisschen schade. Also ich meine, ich weißt du, so diesen kleptomanischen Fuchs da, Klepto irgendwas heißt er, den würde ich ja, wie gesagt, eigentlich gerne benutzen. Ich habe dann ja auch mal geguckt, aber der hat natürlich deutlich weniger Level als mein Pokémon, als meine Gypsy, ist deswegen auch von Haus aus schlechter. Jetzt kann ich natürlich gucken, wenn ich den jetzt level, aber da level ich ja die Gypsy halt auch mit, weißt du, kriege ich den irgendwann auf einen Punkt, dass der mal besser wird, weil der vielleicht früher drankommt, ja, oder in irgendeinem Wert besonders toll ist, aber bislang wirkt das halt völlig beliebig. Ich hab das Viehzeug halt dabei. Mal gucken, ob das Spiel noch oder wann das Spiel anfängt, irgendwie was aus denen zu machen. Ja, wie gesagt, wenn ich die einsetzen würde, würde ich ja auch sagen, oh, mein Fuchs, weißt du, der da jedes Mal als erster dran kommt oder so, dass du irgendwie eine Bindung aufbaust. Aber so leveln die halt einfach nur bei mir irgendwie im Rucksack mit und die Gypsy haut alles kurz und klein, ist auch irgendwie cool. Das ist wieder typisch Gypsy.
Aber dass du aber die Reihenfolge der Pokémon, wie sie zum Einsatz kommen, ändern kannst, das weißt du,
ja,
ne?
Aber es gibt halt keinen Grund.
Okay, genau. Ich wollte nur sicher gehen. Also ich glaube, ja, also wenn man wollte, ja, im Grunde fällt es mir auch da schwer, einen Grund zu finden. Ich merke halt bei mir selbst, dass das total noch in Fleisch und Blut drin ist, dass ich so sehr wählerisch durchs hohe Gras gehe. Das war früher etwas, was wichtig war, dass du hast ja auch eine begrenzte Pokébälle zu Beginn, die kosten ja auch Geld. Hier werden dir direkt die 5 oder 6 ins Fach gelegt, dann sobald es richtig losgeht. Dass man sich auch entscheiden musste, was nehme ich denn hier mit? Also wenn du in der ersten Generation Radfratz Level 2 gesehen hast auf Route 1, so ein kleines Ratten-Pokémon, nimmst du natürlich nicht mit. Ist ja Quatsch, ist ja ein super schwacher Vertreter seiner Spezies. Aber wenn du dann Taubsi Level 5 gefunden hast, ein Level vor Windstoß lernen, nimmst du mit. Alles klar. Und das habe ich hier genauso gemacht. Momentan besteht mein Team aus nur einem anderen Pokémon, nämlich Micro. Das ist so eine Art Schwalbenvogel-Uhu-Pokémon. Und den habe ich gefunden mit Level 6. Und das ist natürlich krass. Das ist schon ein sehr starker Vertreter seiner Spezies. Den habe ich dann gefangen und seitdem bisher nur gegrindet. Ein bisschen gelevelt, ne? Aber es hat sich noch kein würdiger anderer Anwärter für das Team.
Also ich hab Micro mittlerweile auch auf Level 6 oder 7, einfach weil der, ich habe den glaube ich im Level 2 oder 3 gekriegt, der hat dann im ersten Kampf, ist er gleich mal Level 5 geworden, weil er so viele Erfahrungspunkte gekriegt hat. Wie gesagt, das wirkt alles noch sehr, sehr beliebig, zumal du ja auch, ich dachte dann auch, dann kommt jetzt wen davon nehme ich mit, aber nein, ich habe immer genug, also bislang, völlig genug Pokebälle, um jedes Pokémon auch mal einzufangen.
Ja, das ist halt wirklich krass anders als ganz früher, wo du wirklich auch schon die erste Stunde, 2 Stunden damit verbracht hast, deine 3 Pokémon auf Level 5 zu bekommen. So, es hat halt immer gedauert. Aber durch das Dauern baut sich halt auch eine Verbindung zu diesen Pokémon auf, ne? Weil du musst die auch dann einzeln einsetzen, die gewinnen einen emotionalen Wert für dich, aber auch einen spielerischen, weil die auch sehr unterschiedliche Fähigkeiten dann haben. Hier ja theoretisch auch, du triffst sehr früh im Spiel auf sehr unterschiedliche Pokémon, normale Vogelzeug, Insektenkram, aber ich sehe auch noch nicht so richtig den Sinn, warum. Aber ne, warten wir mal ab, vielleicht sind wir noch im Sandkasten und so weiter und das Spiel wartet nur darauf, dass wir den ersten unbedarften C raussetzen in die echte Welt, wo die Mongolen dann auf uns warten, aber vielleicht auch nicht.
Ich habe dann ja etwa jetzt zur Mitte, das, was wir jetzt gespielt haben, kommst du dann zum ersten Mal in der Kleinstadt, wo man ist, in dieses Pokémon-Zentrum, wo du deine Pokémon heilen kannst und wo du sie auch in eine Box stecken kannst. Ja, um sie dort aufzuheben für später, weil du ja immer nur, glaube ich, 6 gleichzeitig haben kannst. Und als ich das erste Mal war, habe ich alle meine anderen Pokémons, bis auf Gypsy, habe ich dort reingestopft, weil ich ja gedacht habe, vielleicht begegnet mir jetzt in der nächsten Route. Anscheinend ist das Spiel so Route 1, Route 2, warum auch immer bei denen irgendwelche Straßen Route genannt werden, ist auch egal. Ja, auf Route 2, wo ich jetzt als nächstes hin soll, begegnen mir vielleicht neue Pokémon, da brauche ich den Platz, stelle erstmal fest, nee, da rennen immer noch die alten Pokémon rum und seitdem habe ich auch nur noch Gypsy dabei. Und dann begegnen dir auch die ersten anderen Poketrainer, gegen die du dann kämpfst. die dann eben auch ihre Pokémon einsetzen und teilweise zwei Pokémon haben und ich pflüg da so durch. Es ist bislang halt wirklich, ist es halt noch, also es hat nicht nur Stützräder, sondern es hat mich auch noch in so eine Football-Uniform gepackt, mir einen Helm aufgesetzt und mich in Watte gepackt und in eine Raumkapsel und noch Dinge dazu. Also es ist, das Spiel ist offensichtlich wirklich der Meinung, der normale, was weiß ich, 6- bis 10-Jährige ist viel dümmer, als er eigentlich ist.
Dann vielleicht mal, um so zum Ende von dieser ersten Folge nochmal so diesen Wasserstand abzurufen. Ist es denn jetzt aber so, dass du dann wirklich, also ich sag mal, gelangweilt davor sitzt oder bist du neugierig, wie sich das noch entwickelt oder macht es auch vielleicht sogar Spaß, da einfach die Routen zu entvölkern mit deinem Starter-Pokémon? Also wie fühlt sich's denn an?
Also im Moment bin ich neugierig, aber auch nur, weil wir jetzt dieses Format haben, weil ich interessiert bin, was wir in diesem Format zu berichten und zu analysieren haben. Es interessiert mich auf einer analytischen Ebene und auch, wie es weitergeht. Mhm. Und es macht mir Spaß, mit dir drüber zu reden und mit dir Geschichten auszutauschen. Würde ich das jetzt rein so für mich spielen, hätte ich schon aufgehört. Es wäre mir schon deutlich zu langweilig gewesen. Ich meine, es hat ein so dramaturgisches Highlight, wenn man so möchte. Mhm. Denn unsere sozusagen Reise auf dem Weg, dazu früher ausgebildete Poketrainer zu werden, die uns jetzt, da bekommen wir eben dann den, wie ich schon erwähnt habe, den Pokédex. Und jetzt als nächstes sollen wir zu der Erfinderin das Pokédex, um bei der mal kurz Hallo zu sagen. Und vor deren Haus habe ich jetzt gerade abgespeichert. Da geht's beim nächsten Mal weiter. Und zwischendrin gibt's so eine kleine dramatische Szene, nämlich der verwunschene Wald, wo die Kinder nicht rein sollen. Ja, da hat ein Wooly, ja, eins dieser Schaf-Pokémon, die ich bei Palworld noch wunderbar versklavt habe, das ist offensichtlich in den verwunschenen Wald gerannt und der Hopp und ich, wir beschließen jetzt, wir müssen das Wooly retten. Ja, was ziemlich dumm ist, aber Kinder, okay, lasse ich voll und ganz durchgehen. Ja, hab neulich mit André Ees besprochen, da machen die Kinder auch häufig Dinge, wo man jetzt sagen würde, Kinder, ist das echt eine gute Idee? Und dort begegnen wir dann in einem Nebel einem ganz komischen Pokémon, ja, wo unsere Angriffe nichts dagegen ausrichten können, das uns aber auch nicht angreift. Und dann rettet uns der Deleon, ja, der große Bruder vom Hopp, ja, hält uns eine Standpauke, dass wir in dem Wald nichts verloren haben, aber dass wir doch ganz schön mutig sind. Das kann auch cooler großer Bruder sein, der Typ. Doch ganz schön mutig waren, da wegen dem Wooly reinzurennen. Und dass es da ja so ein legendäres Pokémon gäbe in diesem Wald und ob das stimmen könnte oder ob wir uns das nicht nur eingebildet haben. Das ist so ein bisschen der dramatische Höhepunkt, ja, der ersten Spielstunde, ja, dass es da dieses mysteriöse Pokémon gibt. Das hat auch viel cooler ausgesehen als alle anderen. Es war so ein wolfsartiges Pokémon. Ich will das haben.
Ist auch, ich stell mir auch vor, wenn ich jetzt vielleicht, also das soll jetzt nicht so doof klingen, aber 20 Jahre jünger wäre, hätte ich da, glaube ich, auch schreiend und weinend davor gesessen, wie meine Pokémon-Attacken offenbar nichts gegen ihn ausrichten. Das wird ja da wirklich so schön mit den Mechaniken erklärt. Man kann dann angreifen, dann steht da so, da passiert gar nichts. Ich sehe mich da wirklich weinend vorne sitzen und so, um Gottes Willen, er wird mich töten, er wird mich auffressen. Aber heute sitze ich halt da und denke mir, ja, okay, ich ahne schon, was jetzt hier gleich passiert.
Diese junge Generation von heute, weißt du, so mit 10 oder so. Das ist so eine Sache, die erinnere ich mich immer noch dran. Und da war ich 10. Da war ich mit meiner Mutter immer einige Jahre in der Rhön in so einem großen Parkhotel, weil mein Vater in den Sommerferien, da war die einzige Zeit, wo meine Eltern im Jahr die Metzgerei mal 3 Wochen zugemacht haben. Und mein Vater war in der Zeit immer 2 Wochen oder so in der damaligen Tschechoslowakei in Kur, weil der immer böse Rückenprobleme hatte. Und die waren da halt in Pistani, war das, glaube ich. Die waren da halt irgendwie bekannt und führend, ja, um da Kuren anzubieten. Und halt auch günstig, glaube ich, und halt hohe Qualität. Und dann war ich halt mit meiner Mutter in der Rhön im Hotel und die hatten einen Fernsehraum. Und dort war Klein Jochen, ist dann abends häufiger mal in den Fernsehraum, hat geguckt, was es dort dann gab. Da stand dann wirklich ein Röhrenfernseher und Stühle. Ja, und da hast dann abends Fernsehen, das war noch in der Zeit, da hast du kein Fernsehen im Zimmer gehabt oder sowas. Und da lief der Weiße Hai. Und dann hat Jochen den Weißen Hai geguckt. Und dann kam irgendwann meine Mutter, ja, um mal zu gucken, was ich da so mache, setzt sich neben mich, guckt irgendwie 5 Minuten der Weiße Hai mit. Da war auch gerade eine Szene, wo der Hai irgendjemanden auffrisst und hat gesagt, ich muss jetzt gehen. Und dann habe ich protestiert. Neben mir saß ein kleines Mädchen, das war definitiv jünger als ich und die durfte weitergucken. Ja, und deswegen, also mit solchen verwunschenen Pokémons, ja, hättest du so in unserer Zeit, ja, wenig. Also wir haben, glaube ich, echt im Gegensatz zur heutigen Generation oder deiner Generation, wir haben, glaube ich, echt viel Shit schon mit 10 geguckt. Das war echt sehr üblich. Also, aber ich durfte nicht weitergucken, das war schlimm. Und dann kam ich heim, hab das meinem Bruder erzählt und dann hat er gesagt, naja, muss ich den Film wohl aus der Videothek leihen. Damit ich den fertig gucken kann.
Also auf jeden Fall lieb gemeint von diesem Spiel zu sagen, komm, ne, wir machen ja mal ein bisschen was Besonderes rein. Ist ja schon inszenatorisch ein kleines Highlight, auch dramaturgisch, aber ja. Also ich bin auch jetzt erstmal sehr neugierig, wie das so weitergeht. Ich bemühe mich um die Eigenschaft Erstaunens. Ist das ein Wort? Also ich bemühe mich darum, erstaunt zu bleiben und nicht zu denken, na, es ist schon einmal arscheinfach, sondern zu denken, aha, so ist das also heute, um mich selber so ein bisschen weiter zu motivieren. Aber ich bin schon ein bisschen, also erstaunt, wie gesagt, wie viele Stützräder jetzt schon angeschraubt werden. Gleichzeitig wundert es mich ja eigentlich auch nicht. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, der erste Arena-Kampf, der steht uns beiden bevor, wann auch immer er dann passieren wird, und wie das vor allem auch erklärt wird, warum wir jetzt auch dann in Arenen kämpfen. Da bin ich mal neugierig, wie da der Schwierigkeitsgrad sich bewegen wird, in welche Richtung. Das wird wahrscheinlich dann Thema der nächsten Folge sein.
Was mir noch aufgefallen ist, was ich hier noch auf dem Zettel stehen habe, jetzt auch weil ich das direkt nacheinander gespielt habe. Ich habe dann, nachdem ich die Stunde Pokémon gespielt habe, habe ich dann zum ersten Mal in das Final Fantasy VII Rebirth reingespielt. Haben wir auch ein JRPG, ja, halt auf einer ganz anderen Ebene. Und was mir sofort aufgefallen ist, wenn du die beiden Spiele nebeneinander hältst, was natürlich bei Pokémon bestimmt sehr große Absicht ist, ist, wie unfassbar gut das Spiel lesbar ist. Im Vergleich jetzt zu so einem, in Anführungszeichen, Erwachsenenspiel. Also das kann ich mir zum Beispiel, ich glaube, auf der Hinsicht ist es wirklich gut und clever designt, dass sich da halt auch Kinder und Jugendliche sofort zurechtfinden. Also ein Kampfbildschirm ist super lesbar. Die Welt ist super lesbar. Selbst wenn sie sowas machen, wie kleine Geheimnisse in die Welt einbauen, im Sinne von einem, da hinten liegt halbwegs versteckten Trank, ja, den siehst du immer, wenn du ein bisschen genau hinguckst, ja, ein bisschen wie bei so einem Wimmelbildspiel, ja, wenn du genau hinguckst, dann siehst du da schon diesen rot-weißen Pokéball liegen und dann weißt du schon, da geht irgendwo ein Weg hin zum Beispiel, aber das haben sie wirklich schön designt, also man steht bei dem Spiel und das stand anscheinend wahrscheinlich auch so designphilosophisch im Mittelpunkt, eben eine extrem gute Lesbarkeit des Spiels, ja, wo geht's lang, wer kämpft hier gegen wen? All diese Sachen sind wirklich wunderbar umgesetzt. Und das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen diese japanische Designphilosophie. Auch gerade, wenn man sowas wie Familienspiele designt. Also ich meine, es gibt ja dieses berühmte Beispiel, der erste Bildschirm im ersten Super Mario-Spiel. Ja, warum der so brillant designt ist. Mit den Blöcken, wo man sofort denkt, kann ich da von unten dran springen. Ja, mit dem Monster, das auf den ersten Blick so wirkt, als könnte man dort drauf springen zum Beispiel. Also diese Lesbarkeit von Spielwelten, für die auch teilweise Zelda bis heute noch sehr gelobt wird, die sieht man hier, diesen japanische Designphilosophie und Ansatz sieht man hier, finde ich sehr, sehr schön. Auch deswegen natürlich, weil das Spiel halt auch für ein Publikum ist, von dem man, glaube ich, als Nintendo auch schon davon ausgeht, das ist vielleicht auch deren erstes Videospiel.
Ja, auch die Kolorierung, ne, die Angriffe und so, die dann in jeweiligen Typen koloriert sind. Die Pflanzenattacken sind grün, die normalen Attacken sind in der schwarzen Schrift gehalten. Man muss eigentlich im Grunde solche Dinge gar nicht lesen, sondern kann schon anhand der Farben erkennen, was hier jetzt als nächstes passieren wird. Das stimmt, super zugänglich. Auch der Weg durch die Spielwelt, das war auch schon in der ersten Generation, war, wenn das Spiel nicht will, dass du weitergehst, dann wird es auch nicht weitergehen. Dann stehen da irgendwie Leute und sagen, hey, du solltest zuerst bei deiner Mutter nochmal vorbeischauen. Oder es stehen 4 Schafe im Weg, die plötzlich danach mysteriös verschwunden sind. Also die Wegführung.
Und die sollst du nicht
halt
aufwecken. Ja, wenn du da lang willst. Weck doch bitte nicht die 4 Wulis auf. So, okay.
In der ersten Generation, ich glaube, da gab es so einen Typen, der hat bei der ersten Stadt den Ausgang blockiert, weil er keinen Kaffee getrunken hat. Und du kannst ihm aber auch keinen Kaffee bringen, sondern du spielst halt dann das, was du eigentlich machen sollst, kommst dann wieder und dann ist er einmal weg. Und das ist so, also komm, lass ihn irgendwas sagen, scheißegal.
Ja, aber auch das, finde ich, passt besser in diese kindliche Vorstellungswelt. Weißt du, da muss ich jetzt auch sofort dran denken, wie es früher dann zum Beispiel war. Keine Ahnung, dann wollte ich habe ja einen 12 Jahre älteren Bruder, dann wollte ich irgendwie als Kind was mit meinem Bruder nach dem Mittagessen spielen und dann war so ein, ja, nach dem Essen soll man ruhen. Und ich so, was? Nein! Wer sagt denn sowas, ja? Aber es war dann halt so eine, wahrscheinlich hat mein Bruder einfach keinen Bock gehabt, ja? Und hat gesagt, lass mich erstmal eine halbe Stunde in Ruhe. Aber so diese erwachsenen Regeln, weißt du, ich trinke jetzt erst noch einen Kaffee, wo du als Kind so davor sitzt. Wieso? Da draußen ist eine Welt, komm, wir gehen spielen. Lass das, lass ja, mal und, auf, erwachsene Dinge und, zu tun.
Und dass Worte gleichbedeutend sind mit Verboten, die nicht umgangen werden können. Weil, ne, auch da, jemand sagt, du solltest bei deiner Mutter vorbei sein. Heute würde ich sagen, was willst du denn eigentlich? Geh mal weiter. Also, aber als Kind natürlich, okay, unsichtbare Wand, ich kann hier nicht weitergehen. Ergibt total Sinn aus dieser Perspektive.
Ja, und das ist jetzt das, wo ich mich auch bemühe, das weiter zu tun, so zu versuchen, diese Welt so mit den kindlichen Augen zu sehen und einer gewissen kindlichen Faszination. Und dann ist es auch ein schönes Gedankenexperiment für mich. So, ich versuche weiter der kleine Junge zu sein, der beste Pokertrainer der ganzen Welt wird. Mhm. Gypsy Schön. Und ich.
Schön. Ich bin gespannt, was da noch auf uns wartet. Also das meine ich tatsächlich so. Wir werden es nächste Folge rausfinden. Seid dabei, begleitet uns weiter. Kommentiert gerne wohlwollend oder auch nicht unsere Abenteuer im Forum von The Pod. Wir lesen uns das alles durch, während wir da auf Reisen sind. Und dann hören wir uns hier bald wieder, wenn es heißt Pokémon Diaries Folge 2 dann wohl. Oh Gott, ich bin sehr gespannt.
Oh, wenn dann der erste Arena-Kampf. Oh, dann werden aber die Gypsy und ich, da werden wir aber eine Runde aufräumen.
Ah. Und dann kommen die Mongolen. Und dann passiert genau das, was ich gesagt habe. Menschen werden umgebracht, Reitmenschen. Ach, ich weiß nicht.
Könnte es sein, dass du irgendwie besessen bist von den Mongolen? Hast du da vielleicht in deiner Vergangenheit so ein kleines Mongolentrauma? Möchtest du reden, Dom? Müssen wir über die Mongolen reden?
Ich werde es erzählen. Nächste Folge Pokémon Diaries.
Du warst wahrscheinlich in meinem mongolischen Restaurant und hattest am nächsten Tag Durchfall.
Nah an der Wahrheit, jedenfalls. Wir hören uns bald wieder, liebe Leute. Bis dahin.
Tschüss.